Hallo beim Neuwied-Podcast, ihr dann Ferscht. Der hätte eigentlich diesmal anders anfangen sollen. Ich habe nämlich durchaus eine Einführung gesprochen im Saal des Röntgenmuseums, in dem wir diese Episode aufgenommen haben. Aber ich hatte Pech und Glück. Pech, dass mein eigentlich professionelles Aufzeichnungsgerät die ersten 20 Sekunden nicht aufgenommen hat, aber dann das große Glück, dass es dann doch angefangen hat. Denn ansonsten eine weitere Gelegenheit, diese Aufnahme hier zu machen, hätte es wahrscheinlich nicht gegeben, da der Terminplan von Bernd Wildscheid schon ganz schön voll war an seinen letzten Arbeitstagen. Und das war einer der letzten, an dem wir aufgezeichnet haben. Von daher großes Glück, dass das Gerät dann doch noch eingestiegen ist. Denn ja, ich gehe davon aus, wenn es da rot leuchtet, dann zeichnet es auch auf. Wie es dazu kam, dass der Anfang gefehlt hat, lässt sich nicht erklären, aber das Ende ist da. Und damit geht's jetzt los. Viel Spaß mit Bernd Wildscheid und Jennifer Stein.
Eingeprägt haben und wenn dann versucht wird, daran was zu ändern, dann ist es schwierig. Also hier ein paar Schritte weiter ist für die meisten nach wie vor das Elisabeth-Krankenhaus und dass es das Röntgenmuseum ist, da wird noch dran gearbeitet, aber einer hat da schon intensiv dran gearbeitet, dass es so bekannt ist und das ist jemand, der hier in diesem bald zu Ende gehenden Jahr hier auch diesen Teil seiner Karriere beenden wird. Bei mir sind heute Bernd Wildscheid, der ist, sagt man noch, Direktor? Oder?
Ja,
also sagen, der noch Direktor des Röntgenmuseums und Jennifer Stein, die Direktorin in Ausbildung, oder wie sage ich da?
Ja, vielleicht in Einarbeitung.
In Einarbeitung, klingt auch gut, die dann pünktlich zum Jahreswechsel übernehmen wird. Und wir hatten ein bisschen Turbulenzen, bevor es mit diesem Termin geklappt hat. Das liegt zum einen daran, dass ich Torfnase einen Termin falsch eingetragen hatte und als ich hier ankam, der Bernd schon wieder im nächsten Gespräch war. Und dass er wahrscheinlich im Moment einen Terminkalender hat, der voller ist als in langer Zeit, weil der ein oder andere möchte noch Tschüss sagen, oder?
Ja, das ist es. Kleine Abschiede. Der große Abschied wird ja dann am kommenden Freitag sein, hier im Museum. Und aber vereinzelt treffen dann doch langjährige Wegbegleiter dann ein. Aber es sind auch noch die verschiedensten Termine, Arbeiten, die noch erledigt werden müssen und da läuft einem so ein bisschen die Zeit dann auch weg und es ist auch noch etwas Urlaub, der ansteht. Und
ja, der ist ja ganz wichtig, der kann ja jetzt auch nicht mehr geschoben werden.
Nee, genau. Ja, das geht dann wirklich bis zum Ende des Jahres. Also 15. Dezember ist dann Verabschiedung und danach bin ich dann auch in Urlaub bis Ende des Jahres und ab 31.12., wie auf dem Schreiben vom Landrat dann auch stand, 24 Uhr, musste ein bisschen schmunzeln und da ist dann auch ist die Zeit abgelaufen und ich werde in den Ruhestand treten.
Ja. Damit sind wir dann am Ende, dann können wir auch hier aufhören, denn dann ist die Geschichte ja zumindest dieser Teil auserzählt, aber vielleicht fangen wir dann doch auch mal vorne an. So, ich glaube, als kleines Kind, wenn man da nach Berufswünschen fragt, Museumsdirektor dürfte da eher selten drin stehen. Wie war das denn in deinem Fall? Also war das für dich ein Thema? War das etwas, was dich immer angezogen hat? Oder ist das erst später passiert?
Ja, das ist erst später passiert. Als Kind, war das also nicht mein Wunsch. Ich weiß auch gar nicht, was ich als Kind für einen Berufswunsch hatte, aber das kam erst so im jugendlichen Alter. Eigentlich wollte ich was ganz anderes machen, wollte gerne Hotelkaufmann werden. Aber ich habe mich dann auch auf verschiedenen Stellen beworben und unter anderem auch bei der Kreisverwaltung Neuwied als Beamtenanwärter. Und als ich dann die Stelle bekam, ja, habe die angetreten und bin im Grunde genommen Verwaltungsbeamter geworden. Ja.
Also das heißt, das war unmittelbar nach der Schule, also war das dann eine Ausbildung oder vielleicht mal anders. Wir machen ja hier den Neuwied-Podcast, wenn ich das richtig sehe, du lebst ja nicht direkt in Neuwied, sondern so ein bisschen außerhalb und da kommst genau. Du auch her, oder?
Ja, ich komme aus der Gegend, also aus der Linzer Gegend, Linz am Rhein und der Nachbarort Dattenberg und da komme ich her und wohne im Grunde genommen auch heute dort, allerdings in einem Ortsteil von Dattenberg. Das sind einige Häuser, die unten am Rhein liegen. Dattenberg selber liegt auf der Rheinhöhe und bin aber vielleicht über einen kleinen Umweg an der Nach Neuwied bin ich dann wieder dorthin zurückgekehrt.
Ah ja, und dort auch dann zur Schule gegangen und?
In Linz zur Schule gegangen, zeitweise auch in Neuwied und dann bei der Kreisverwaltung mich beworben als Beamtenanwärter, dann die FH für öffentliche Verwaltung in Mayen, hier in der Eifel, dann besucht. Die ist dort für Rheinland-Pfalz und habe dann auch die Zeit begonnen, war ein Jahr beim Sozialamt, 3 Jahre bei der Schul- und Kulturabteilung, so hieß sie.
Ja, also das heißt, so zumindest ein Faible für Kultur war schon da. Vielleicht nochmal diesen Schritt zurück, Hang in Richtung Hotellerie, was ja doch deutlich anders ist und was, also ich habe mal von jemandem darüber berichten hören, dass wenn man diese Ausbildung tatsächlich bis zum Ende gemacht hat, dass man sich eigentlich um Jobs nie wieder Gedanken machen braucht, weil praktisch alle Arbeitgeber wissen, wer diese Schule ausgehalten hat, den kann man überall gebrauchen, der ist leidensfähig. Ja. Wo kam das her?
Ach, das kam natürlich auch ein bisschen vom Elternhaus her. Meine Eltern hatten Gastronomie und auch die Großeltern und mit Weinanbau. Es gab auch mal eine Schnapsbrennerei, das habe ich nicht mehr erlebt. Und aber jetzt den elterlichen Gasthof zu übernehmen, das war eigentlich nicht so mein Traum. Aber so ins Hotelfach zu gehen, das hätte mir schon sehr gut gefallen. Natürlich war das kulturelle Interesse immer schon da oder kam langsam immer mehr. Jetzt von den Eltern vielleicht nicht so, die hatten einfach keine Zeit, aber es gab einen Großvater, Großonkel, der Großvater war musikalisch sehr begabt, der Großonkel kam dann 2-mal im Jahr zu Besuch und er war Pastor gewesen, katholischer Pastor in Trier und der erzählte dann von seiner Lebensgeschichte und aus der Nazi-Zeit, Gestapo-Haft und erzählte aber auch von seinem Aufenthalt in Kairo 1930/31, da war er als Auslandsfahrer und das hat mich als Jugendlicher, muss ich sagen, hat das mich sehr fasziniert, auch so ein bisschen ja die Geschichte auch nahegebracht, unterschiedliche Kulturen dann auch nahegebracht. Also das war schon, wenn ich so im Nachhinein denke, das war schon sehr prägend gewesen.
Aber bei der ersten Berufswahl oder der Entscheidung für diesen Ausbildungsweg, das hört sich ja so an, als ob da die Sicherheit ein bisschen im Vordergrund gestanden hätte.
Ja, ich denke, das war auch so. Mein Vater starb dann und meine Mutter, wir gingen noch zur Schule und das spielte sicher eine Rolle, so diese Sicherheit. Und ich denke, meine Mutter war wahrscheinlich auch überglücklich, dass ich bei der Kreisverwaltung angefangen habe und dann einen sicheren Platz dann im öffentlichen Dienst hatte. Das war sicher.
Hat die dann in der Situation die Gastronomie noch weiterführen können? Oder?
Nee, mussten meine Eltern schon, also vor dem Tod vom Vater dann noch aufgeben.
Aufgeben. Gibt's heute auch nicht mehr, oder?
Die gibt's noch, steht allerdings seit ein paar Jahren leer und ja, wenn ich das hier schon sagen darf, das wäre natürlich ein sehr großer Traum von mir, wenn ich in dem alten Gasthof, es schwebt mir so ein bisschen vor, an den Wochenenden, so Samstag, Sonntagnachmittag, so eine Art Kunstcafé dann auch betreiben würde, ein bisschen galeriemäßig, aber dass man auch einen Kaffee bekommt, vielleicht heiße Waffeln, Waffeln mit heißen Kirschen, wie auch immer.
Das hört sich aber nach einem sehr schönen Plan an. Und also der wäre, also das ist auch noch verfügbar, Lokalität.
Das ist noch verfügbar, ja.
Und müsste man halt nur ein bisschen Energie reinstecken.
Genau.
Oder ein bisschen viel, vermutlich, wenn es schon
dann
länger leer steht. Und, und unter welchem Namen kennt man das? Wo ist das zu finden?
Das ist in Dattenberg am Marktplatz und also lief bisher unter dem Familiennamen noch, auch wenn es verpachtet war. Das war also jetzt viele Jahre auch verpachtet, aber weiterhin als Gasthof Wildscheid.
Ja. Ja, also vielleicht ist das ja schon eine Inspiration für jemanden. Es ist ja oft verblüffend, wie Dinge ihre Wege finden. Und das sind ja häufig nicht die ganz direkten. Und das kann ja vielleicht eine Inspiration für jemanden sein, der jetzt hier zuhört und der nachher auch findet, der Bernd Wildscheid ist mir sympathisch. Denn ich glaube, ja, auf den Schultern von nur einer Person sowas lasten zu lassen, das ist ein bisschen viel. Und da kann ja auch die Inspiration eine Rolle spielen. So, wer kann vielleicht besonders gut Waffeln backen oder wer hat eine tolle Idee?
Oder bringt einen Kuchen vorbei oder wie auch immer.
Oder wer kann gut Möbeltischlern, die dann da reinpassen?
Ja, ja,
aber
ja.
In die Richtung kommen wir ja später sicherlich noch. Und also das heißt, der Berufseinstieg war dann eben hier zunächst mal im etwas trockeneren Verwaltungsbereich.
Genau. Ja.
Und dann kam dieser Faible, dieser Hang zur Kultur, hat sich da ein bisschen durchgesetzt. Was waren dann so die ersten Aufgaben in die Richtung?
Also das kam daher hier im Museum, da war ein Kollege erkrankt oder ein Mitarbeiter von meiner Vorgängerin erkrankt und das Museum gehört ja zur Kreisverwaltung und da hat meine Vorgängerin, Frau Rosemarie Schütz, die hat dann, ja, ich sag mal so salopp, bei der Kreisverwaltung angerufen und hat dann gebeten, ob jemand zur Unterstützung kommen könnte. Und ich war dann in der Zeit, lief dann sozusagen von einer Abteilung zur anderen, die man dann so kennenlernen musste. Und dann wurde ich hier ins Museum geschickt, habe dann, ich glaube, 3 Monate hier gearbeitet und das war für mich so ein Eldorado, also die vielen Bücher und die Kunstwerke und das hat mir also wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Und du kanntest das Museum vorher schon oder?
Ich kannte es nicht, also ich war auch in der Schulzeit nicht hier gewesen und das war für mich alles neu und ja, das war einfach toll.
Das war wann ungefähr war das dann?
Das war 1977 habe ich angefangen und das muss so entweder in dem Jahr noch oder 1978. In 1978 wurde dann auch das 50-jährige Bestehen des Museums gefeiert und das habe ich dann auch damals schon mitbekommen, zwar nicht als Gast dann, aber man musste ein bisschen mithelfen und das habe ich dann schon erlebt.
Also das heißt, die Eröffnung war 1928.
28,
dann,
wenn ich richtig
rechne. Ja. Okay, gut. Das heißt, wenn wir jetzt von 78 her rechnen, dann sind wir noch nicht ganz doppelt so weit, aber weit weg ist es nicht mehr.
Nee, das 100-Jährige steht kurz davor.
Ja, und genau. Von demjenigen, der dann mal so eben als Aushilfe rübergeschickt wird, hin zum Leiter, da vergehen ja bestimmt noch ein paar Schritte.
Ja, genau, dann kam die Zeit an der FH in Mayen und meine Vorgängerin, Frau Schütz, die hat dann immer wieder, wenn Not am Mann war, hat sie dann bei der Kreisverwaltung angerufen, kann der Wildscheid mal wieder rüberkommen und und wenn das irgendwie machbar war, dann, ich habe das sehr gerne gemacht und dann bin ich auch hier hin. Und oft war es auch wie bei den Jahreskunstausstellungen, wie die zurzeit auch hier läuft, wo sie dann auch wegen der Wochenenden fragte. Und das war für mich jetzt so kein Problem. Das habe ich dann sehr gerne gemacht. Und
was waren dann so die Aufgaben, mit denen man betraut wird, wenn man ja von dem eigentlichen Geschäft, also ich denke, beim Museum ist wahrscheinlich auch vieles anders, als man es sich von außen vorstellt, wo die Aufgaben tatsächlich liegen. Aber ja, wenn man da jetzt einsteigt und jetzt sicherlich nicht gleich mal anfangen kann, hier Möbel auf Vordermann zu bringen oder zu katalogisieren oder was da alles drinsteckt, was macht man so als junger Mann, wenn man da reingeworfen wird?
Da zählte irgendwie alles dazu. Also ich sag mal, Eintrittskarten verkaufen und mitwirken bei, ja, beispielsweise bei der Erstellung des Heimatjahrbuches, dann aber mehr die einfacheren Sachen und bei Ausstellungen, dann Sonderausstellungen vorbereiten oder wenn in der ständigen Sammlung irgendetwas ja, vielleicht verändert wurde, dann hat man da mitgeholfen. Also es waren jetzt noch nicht die großen selbstständigen Arbeiten, aber es waren immer Arbeiten, die mir doch sehr viel Spaß gemacht haben.
Jetzt kenne ich Frau Schütz nur aus dem ein oder anderen Bericht oder Anekdote. Also ich nehme an, dass ich als Schüler mal hier war, sie wahrscheinlich auch wahrgenommen habe, aber da ist keine Erinnerung mehr dran. Aber wenn das, was ich gehört habe, mich nicht völlig trügt, dann war da ja wahrscheinlich auch wenig Platz für jemanden, der Verantwortung übernehmen konnte. Das, was ich so gehört habe, war, dass das schon ihr Haus war und dass sie das auch sehr in die Hand genommen hat.
Ja, der Vater von ihr war ja auch schon Museumsleiter gewesen. Also im Grunde genommen sozusagen ererbt, könnte man vielleicht sagen. Und das war schon ihr Haus gewesen. Aber ja, ich denke mir, sie hat mich so ein bisschen als jüngeren Freund oder als vielleicht sogar als Sohn angesehen und das war natürlich auch ein bisschen mein Glück und sie war ja, kann sie vielleicht auch als eine sehr spezielle Person bezeichnen, aber das lief dann doch ganz gut und ich denke, dass ich da doch sehr viel kennengelernt habe, sehr viel auch Erfahrungen gewonnen habe und viel gelernt habe.
Ja, vielleicht nochmal, weil du vorhin ja auch sagtest, dass für dich dann auch der erste Besuch hier war. Gab es denn irgendwas hier im Haus, was dich da zu Anfang erstmal besonders in Bann gezogen hat oder wo du was ganz Spezielles wahrgenommen hast, wo du sagtest, das ist ja ganz toll, das wirft mich um?
Ja, also damals war der Schwerpunkt des Museums war ja noch die Vor- und Frühgeschichte, also archäologische Funde und die waren also nicht das, was mich dann so sehr interessiert hat, aber hier die Möbel, die sich dann wie heute im Grunde genommen auch im zweiten Stock befanden, vor allem die Röntgenmöbel, die haben mich dann schon fasziniert. Hinzu kam auch die Zusammenarbeit mit den regionalen Künstlern, das fand ich auch immer sehr interessant, gerade bei der Jahreskunstausstellung. Das hat doch sehr geprägt, auch die Künstler kennenzulernen, das war für mich so eine ganz andere Welt, die kannte ich gar nicht und das hat mir schon viel Spaß gemacht. Ja.
Und die ersten Jahre lief das dann ein bisschen so weiter, wie vorhin geschildert, also so Hauptdienstsitz, die Kreisverwaltung oder wie hieß das damals noch, Landratsamt oder?
Nee, das hieß schon Kreisverwaltung, aber der Begriff Landratsamt war natürlich noch da und da waren auch Lücken, also es waren auch Zeiten oder wenn wir dann in Mayen auf der Fachhochschule waren, dann war das natürlich nicht so. Das war dann mehr, wenn wir wieder in der Verwaltung saßen. Und das kam auch vor, dass ich vielleicht ein, zwei Jahre hier nicht mehr war oder ganz wenig Kontakt hatte. Aber es hat sich immer so ein gewisser Kontakt dann doch beibehalten.
Und die anderen Tätigkeiten, worum ging es da? Also was wurde verwaltet?
Ja, ich war dann ein Jahr beim Sozialamt und okay. Dann bei der Schul- und Kulturabteilung. Da war mir die Schulverwaltung gefragt. Also der Landkreis hat ja doch einen großen Bestand an eigenen Schulen. Und das hatte ich mit einem Kollegen aufgeteilt. Und bei ihm kamen noch Sportsachen hinzu, also beispielsweise die Vergabe der Turnhallen an Vereine. Mhm. Und bei mir waren das dann mehr die beispielsweise die Vergabe von Kreiszuschüssen an den Kreismusikverband oder Sängerkreis, Jugend forscht und Jugend musiziert und auch Beträge, wo verschiedene kulturelle Einrichtungen einen Zuschussantrag stellen konnten, die dann vergeben werden mussten oder konnten. Und das zählte mit dazu. Das habe ich dann 3 Jahre gemacht und dann kam die Frage ich will nicht sagen die Aufforderung, für mich war das ja ganz toll gewesen, ob ich dann nicht doch ganz ins Museum rüberkomme und auch schon mal mit dem Gedanken, im Hinblick auf die Nachfolge dann von meiner Vorgängerin. Und als ich dann ganz hier im Museum war, da habe ich auch einige Jahre den Denkmalschutz dann bearbeitet. Also was heute der Kollege Herr Dr. Lahr macht, war vielleicht damals ein bisschen beschaulicher noch, aber das habe ich dann auch einige Jahre hier vom Museum aus gemacht. Deshalb der Kollege dann auch sein Büro hier im Museum.
Dann auch ein bisschen gewachsen sozusagen.
Ja, genau.
Und das ist ja jetzt von der Aufgabenstellung her, waren das ja dann neue Themen und ich weiß, für die meisten Menschen ist Denkmalschutz, solange man selbst nicht betroffen ist, was schön ist, wenn man die Folgen davon genießen kann. Wenn irgendjemand ein Gebäude erwirbt, was jetzt nicht ganz neu ist, dann ist immer gleich die erste Frage, ist da Denkmalschutz drauf? Genau, weil dann will man es lieber nicht haben, weil alles dreimal so teuer ist, was man da macht. Ist wahrscheinlich, wird das auch nicht ganz so heiß gegessen, wie man glaubt, dass es gekocht wird. Aber es ist ja sicherlich auch ein weites Feld, dass man sich nicht mal so eben in einem Nachmittag nebenher drauf arbeitet, wenn ich mir vorstelle, was eben allein jetzt in letzter Zeit hier in Neuwied, wo so viele Dächer gemacht wurden, welche Art von Schindeln oder Pfannen dürfen da drauf. Und das ist ja jetzt nur ein Teilgebiet von wahrscheinlich Hunderten, für die es überall spezielle Normen und Regelungen gibt und wo es zum Teil, stelle ich mir vor, auch ganz schwierig ist, überhaupt rauszufinden, wie war das denn vielleicht mal und welcher Zustand ist denn wieder herzustellen und sich dann auch vielleicht gegen wirtschaftliche Interessen durchzusetzen. Wie findet man da rein?
Das Interesse an der Architektur, das hatte sich bei mir so im Laufe der Jahre dann auch entwickelt und an den Baustilen und das hat mir da sehr viel weitergeholfen. Man kommt natürlich auch in tolle Gebäude und es ist jetzt nicht nur anstrengend, da sind auch sehr schöne Seiten dabei und das hat mich also immer sehr fasziniert. Sicher, für die einen macht man zu viel, für die anderen zu wenig und das ist dann immer so, so eine Gratwanderung und wie du schon eben erwähnst, wir sind ja keine Unmenschen, die das bearbeiten oder bearbeitet haben. Und wenn man miteinander redet, findet man schon die entsprechenden Kompromisse.
Gab es denn in dieser Zeit vielleicht auch was eben die Gebäude anbelangt, mit denen du dann konfrontiert warst? Das war ja dann offensichtlich auch ein paar Jahre lang. Gab es da vielleicht irgendeinen kleinen Geheimtipp? Also so ein paar Sachen, wenn man jetzt hier über denkmalgeschützte Gebäude in Neuwied und in der Umgebung, auch im Kreis nachdenkt. Ein paar fallen einem da gleich ein, da braucht man nicht lange drüber nachzudenken. Aber gibt es vielleicht irgendeinen Geheimtipp auch, wo du sagst, da gibt es noch Kleinodien, die nicht so ganz bekannt sind und wo es sich aber lohnt, vielleicht mal hinzufahren oder mal anzuschauen?
Ja, also mir fällt jetzt so spontan beispielsweise Schloss Rennenberg bei Linz ein. Ich denke, das ist nicht so sehr
bekannt. Also ich höre es zum ersten Mal.
Ja, es ist also ein kleines Schloss aus dem frühen 19. Jahrhundert und gehörte damals dem Fürsten zu Salm-Kürburg und ein Vorfahre der Familie Rennenberg. Und das ist aber, die Familie hat das heute nicht mehr im Besitz, aber ein Familienmitglied lebt dort im Schloss und es sind natürlich heute Privatwohnungen. Mhm. Also im Grunde genommen immer privat gewesen und es ist leider nur von außen zu besichtigen, also nicht innen, aber es ist ein schöner Park dabei, wo Wanderwege auch angrenzen und ja, es ist einfach schön, dort herzugehen.
Ja. Naja, und letztlich ist es gerade bei solchen Sachen ja doch auch ganz häufig so, wenn man es dann von innen anschaut, ja, es gibt welche, die dann auch schon in einen guten Zustand gebracht sind, aber das ist ja auch immer wieder mit viel Aufwand verbunden. Häufig wird da ja aber auch eher Schindluder getrieben. Und wenn man es nachher angeschaut hat, dann, also der beste Blick war ja ohnehin der von außen.
Ja, das ist dann. Aber es gibt natürlich noch tolle Anwesen, also wo, ja, wenn man, ich denke mir, sich auch für antike Sachen interessiert, wo das dann schon sehr schön ist, dann auch einfach anzusehen.
Und du hattest es vorhin schon angedeutet, dieser Weg hierhin, da zeichnete sich schon so ein bisschen ab, dass das auch eine Nachfolge werden könnte. Wie viel Zeit ist denn da dazwischen dann noch vergangen?
Bis ich fest hier hinkam, das war 1985. Also sind jetzt 38 Jahre her und das war auch so Anfang Dezember gewesen und wo ich dann also ganz fest mit meiner Vorgängerin zusammengearbeitet habe und da ja fällt mir jetzt auch gerade ein, eine erste Aufgabe war dann ja doch etwas ganz Spannendes, wo der Landkreis hier fürs Museum ein Röntgentischchen erworben hat, was auch hier im Raum steht. Und das war in der Schweiz erworben worden, in Zürich. Und das musste dann abgeholt werden. Und da wollte zuerst der damalige Landrat dorthin fahren und das Tischchen abholen.
Aber wer war das zu dem Zeitpunkt?
Das war der Hans-Dieter Deckert gewesen und zu seiner Zeit, ja, er war ja damals Landrat, kam dann in der Zeit hierhin und wir wollten das, er sollte das Tischchen oder wollte das abholen in Zürich, aber das klappte terminlich dann nicht und Frau Schütz hatte auch irgendwelche terminlichen Sachen und dann hieß es ja, du fährst dann mit und wir sind dann mit dem Dienstwagen vom Landrat, vergesst das nie, also Mercedes.
Der war groß genug, um
der war groß den Tisch genug, unterzubringen. Ja, und NR 2000 sind wir dann nach Zürich gedüst, der Chauffeur von ihm dann dabei und dann haben wir dort das Tischchen abgeholt und ja, es war noch eine ganz ganz witzige Sache, der wo wir das Tischchen dann abgeholt hatten, das war ein Händler gewesen und der gab, drückte uns dann Unterlagen in die Hand, die wir beim Grenzzollamt dann ausfüllen lassen sollten. Und ja, wir sind dann abends spät wieder zurück und irgendwie wussten wir genau mit dem Wagen, die halten uns nicht an, die lassen uns durchfahren. Und das haben wir dann auch gemacht. Und hier in Neuwied haben wir dann irgendwann gedacht, ja, jetzt müssen wir doch mal zum Zollamt und müssen das anmelden. Das sollte ja auch in der Presse publik gemacht werden. Und da hieß es dann, nee, die Unterlagen, die könnten sie also hier in Neuwied nicht ausfüllen. Das hätten wir am Grenzzollamt machen müssen, aber es war noch nicht und da mussten andere Unterlagen vom Landrat noch unterschrieben werden und Herr Deckert, der hat dann später, wenn er hier im Museum mit Gästen war, dann hat er denen immer erzählt, das ist das Tischchen, was der Herr Wildscheid dann aus der Schweiz hier nach Neuwied geschmuggelt hat.
Aber das ist dann später auch verwaltungstechnisch alles noch auf die Reihe gekommen.
Ja, genau.
Also da alles kann jetzt niemand mehr den wieder einfordern beim nächsten Konflikt zwischen der Schweiz und dem Landkreis Neuwied. Da sind wir auf der sicheren Seite.
Ja, die Papiere waren dann letztendlich auch ausreichend.
Ja, aber sowas kann schon abenteuerlich sein. Und die Situation, dass man vielleicht gerade, wenn man da noch nicht schon sehr viele Jahre Erfahrung hat, dass man sagt, ach, das spare ich mir jetzt, wenn die hier nicht winken, dann fahre ich mal lieber durch. Das ist durchaus nachvollziehbar. Ich glaube, niemand hält sich gerne an Landesgrenzen auf und spricht mit den Menschen nicht. Könnte jetzt selbst, aber das würde zu weit führen, eine äußerst unangenehme Geschichte erzählen, wo ich über eine Stunde in einer Art Polizeiprotokoll verbracht habe, um dann später, 2-3 Monate später, die Meldung zu bekommen, dass das Verfahren aus Mangel an öffentlichem Interesse eingestellt worden ist. Aber bis dahin, es war also sehr, sehr lustig, weil da musste jemand Maschine schreiben, der das nicht konnte. Und dem zuzuschauen war kein Spaß. Jennifer, du sitzt jetzt hier beinahe ein bisschen verlassen daneben. Und ich hoffe, du kennst die Geschichten nicht alle schon. Die können dir ja vielleicht auch ansonsten ein bisschen zukünftig helfen. Du bist ja jetzt auch schon hier ein paar Wochen an Bord. Ich denke, das zu toppen dürfte jetzt schwierig sein, aber hast du denn zumindest auch schon irgendwie eine originelle Geschichte erlebt hier in deinen ersten Wochen?
Ach, ja, was heißt originelle Geschichte? Ich bin ja, habe zum 1. November jetzt angefangen hier im Museum und ich bin einfach irgendwie so mitten reingesprungen, habe ich das Gefühl. Nach einer Woche habe ich gedacht, du bist doch nicht erst eine Woche hier, du bist doch schon einen Monat mindestens hier, weil ich irgendwie schon so mittendrin in Ausstellungsplanungen fürs nächste Jahr war, weil aufgrund der Kürze der Zeit, es musste ja alles jetzt im Grunde schnell passieren. Man muss ja dann auch dem Kulturausschuss des Kreises was präsentieren, was im nächsten Jahr gemacht werden soll. Es muss ja alles geplant werden. Und dementsprechend ja, war ich irgendwie von Anfang an mittendrin, aber ich habe mir schon sehr viele Anekdoten angehört und über vieles gelacht, was der Herr Wildscheid erzählt und aus seiner langen Geschichte hier im Haus und auch was der Dr. Lahr so vom Denkmalschutz erzählt. Und also das, wenn ich in meiner Karriere hier im Haus so viel am Ende gelacht haben werde und so viel erlebt haben werde wie der Herr Wildscheid, dann bin ich, glaube ich, glücklich, wenn ich dann irgendwann in den Ruhestand gehe, was hoffentlich noch ganz weit in der Zukunft liegt.
Aber das heißt, bisher in den etwa 6 Wochen ist dann noch alles ganz glatt gelaufen, da ist nichts. Also jetzt, ist ja zumindest eine große Ausstellung, die hier schon mal...
Also es gab eine Situation, die so ein bisschen brenzlig war. Und zwar hatten wir vor einigen Wochen ein Konzert hier in unserem großen Saal. Mhm. Und von einem Streicherensemble und wir hatten Stühle gestellt für ungefähr 60 Personen ungefähr und ja, wir hatten gar nicht groß Werbung gemacht, weil es hieß, das macht das Ensemble selber, die bringen so ihre Fans mit sozusagen und ja, abends war ich dann mit einer Kollegin hier Und die Leute trudelten so langsam ein, das Ensemble probte noch hier oben und wir haben schon gedacht, ach, es kommen aber doch recht viele Leute. Und ja, ich weiß nicht, ich glaube, das dauerte 10, 15 Minuten, da war der Saal voll, also da waren sämtliche Stühle besetzt. Wir haben dann noch Klappstühle dazu geholt und haben die so außerhalb des Raums, so im Türbereich aufgestellt, wo man noch so ein bisschen was sehen und auf jeden Fall noch was hören konnte. Und ich war dann unten, die Kollegin war oben. Und ich habe mir das Geschehen oben so auf den Überwachungsmonitoren angeschaut und sah nur, wie ein älteres Ehepaar sich so von hinten in den Raum bewegte und so rumguckte, ob irgendwo vielleicht noch Plätze frei sind. Und dann guckten die so hinter sich und sahen da die Stühle oder die Hocker aus dem Isenburg-Salon von Abraham Röntgen stehen, die ja auf einem Podest stehen.
Ja.
Und ich stand wirklich schon vor diesem Bildschirm und dachte, nein, 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 nein. Und im nächsten Moment sind die wirklich auf dieses Podest geklettert und haben sich auf die Isenburg-Hocker gesetzt. Und ich bin wirklich nur wie der Wind die Treppe raufgefegt. Und da kam mir schon einer der Musiker entgegen, sagte, oh, ich glaube, wir müssen da was klären. Und dann bin ich schnell hin und sagte dann zu dem älteren Ehepaar, es tut mir sehr leid, aber Sie dürfen sich leider nicht hier hinsetzen. Das sind Ausstellungsstücke, das sind die ältesten erhaltenen Möbelstücke von Abraham Röntgen. Und da dürfen Sie sich leider nicht draufsetzen. Und ja, wir haben ihn dann, haben die Situation schnell lösen können. Sie waren noch nicht böse, sie haben sich dann von uns noch ein paar Stühle besorgen lassen und dann war alles okay. Aber das war wirklich so eine Situation, wo ich dachte, nee, bitte nicht. Also bitte nicht auf die Ausstellungsstücke setzen.
Nochmal Glück gehabt, weil so eine Situation kann sich auch noch in eine andere Richtung entwickeln. Es gibt ja durchaus Leute, die dann sagen, das interessiert mich doch nicht so. Wissen Sie überhaupt, wen Sie vor sich haben?
Hat es wohl auch schon gegeben.
Tja, jetzt ist der Herr Wilscheid also jetzt in der aktuellen Situation, die wir zuletzt hatten, schon seit einigen Jahren hier an Bord, kümmert sich um den Denkmalschutz des Kreises und um das Museum selbst. Und wann war denn dann der große Zeitpunkt, wo der Karriereschritt hin zum Direktor stattgefunden hat?
Ja, irgendwann stand dann natürlich der Ruhe Stand von meiner Vorgängerin an und dann war auch die Frage, wer wird Nachfolger und es hat damals keine Ausschreibung stattgefunden und das ging im Grunde genommen so nahtlos über und damals war als Kulturdezernentin Frau Elke Starke hier, die Kreisbeigeordnete war und ich denke, dass ich ihr zu verdanken habe, dass ich damals dann auch die Leitung des Museums übernehmen durfte, also dann, dass das so von Frau Schütz dann nahtlos an mich überging.
Und das war wann?
Das war 1997.
Mhm.
Ja, also vor 26 Jahren.
26 Jahre dann hier führen. Und zu dem Zeitpunkt noch Kreismuseum oder schon?
Da war es noch Kreismuseum, ja. Es lief also so weiter. Und dann hatten wir im Jahr 2007 eine große Röntgenmöbelausstellung. Es war der 200. Todestag von David Röntgen und die Ausstellung fand hier in Neuwied an drei Stationen statt, in der Stadtgalerie, Schloss Engers und hier bei uns im Haus, wurde von uns aber organisiert und da hatten wir überlegt, das wäre jetzt eine Chance, vielleicht sogar den Namen dann zu ändern und wir waren da auch angesprochen worden. Wir hatten kurz vorher eine Schmuckausstellung gehabt mit mit historischem Schmuck und modernem Schmuck von einer Schmuckdesignerfamilie Mundsteiner in der Nähe von Ida Oberstein. Und der Herr Mundsteiner Senior, der erzählte uns eines Tages und sagte, ja, er hat so in seinem Freundesbekanntenkreis erwähnt, er stellt im Kreismuseum in Neuwied aus und dass die dann so ein bisschen die Nase gerümpft haben und haben gesagt, du stellst in einem Kreismuseum aus und verbanden das dann mit einem Heimatmuseum, wo vielleicht in der einen Seite, an der einen Seite der Rechen steht, an der anderen der Strohballen, wie auch immer.
Ja.
Und dann meinte er irgendwann, also ich glaube, das, was ihr als erstes machen müsst, das ist den Namen ändern. Und so kam dann auch die, haben wir das dann auch so in die Wege geleitet. Wir hatten einen anderen Anlauf, es kamen dann Namen wie Rhein-Wied-Museum, was man nehmen könnte, aber dann schrien alle möglichen Leute, es gibt so oft hier in Neuwied, Rhein-Wied-Gymnasium, Rhein-Wied, dies und jenes und letztendlich haben wir dann gesagt, eigentlich wäre der ideale Name Röntgenmuseum, wenn wir zwar auch oft mit dem berühmten Strahlenröntgen dann verwechselt werden.
Ja, das ist natürlich ein bisschen der Fluch dabei, dass wahrscheinlich von jetzt bei Neuwiedern hoffentlich nicht, aber alle, die nicht hierher kommen, da werden wahrscheinlich über 90% die erste Assoziation ist halt die Maschine, die man aus dem Krankenhaus kennt.
Ja, genau.
Ja, auch durchaus ihre Bedeutung und Wichtigkeit hat.
Ja.
Aber ja, das, was hier ist, da vielleicht auch nochmal, weil ganz eine Selbstverständlichkeit ist es ja auch nicht. Ich denke, übertreibe ich jetzt, wenn ich sage, einen viel größeren Experten, was die Möbelmanufaktur Röntgen anbelangt, als den Bernd Wilscheid, dürfte man schwer finden können, oder?
Ja, also es gibt schon noch größere Experten. Also wenn ich an Wolfram Köppe in New York beispielsweise denke, am Metropolitan Museum, der auch dort vor 10 Jahren eine große Röntgenmöbelausstellung kuratiert hat. Und der ist schon ein toller Röntgenmöbelexperte. Oder Frau Dr. Christine Kornet früher in München am Göring-Institut, wo ich dann immer gesagt habe, wenn sie also sagt, das Möbel ist Röntgen, dann stimmt das auch. Und also es gibt schon noch einige hervorragende Röntgenmöbelkenner.
Gut, aber ich habe auch kein, oder Jennifer, ein eindeutiges Nein war da auch nicht drin, also so bescheiden, dass er nicht zugeben würde, sich da ganz gut auszukennen, ist er dann auch nicht, oder?
Es ist auch so, also man sieht es ja an den Publikationen, die Herr Wilscheid in den letzten Jahren rausgebracht hat, alleine der Bestandskatalog zu den Stücken, die wir hier im Haus haben, oder auch die Möbel à la Röntgen-Ausstellung zum Röntgen-Umfeld, die dieses Jahr im Sommer hier stattgefunden hat, die zeugt ja davon, was für ein immenses Fachwissen Herr Wilscheid sich in den letzten Jahrzehnten hier angeeignet hat. Und also das kann sich auf jeden Fall sehen lassen.
Ja, vielen Dank. Na, und jetzt kommt dann mal eine ganz spezielle Aufgabe. Es ist ja häufig, je tiefer man sich in eine Materie reinarbeitet, umso mehr entdeckt man da und umso vielschichtiger wird sie und je mehr und dann sammelt man eben auch das große Expertenwissen an. Und ja, wenn man dann richtig tief drin ist und gut ist, dann fällt es zum Teil vielleicht nicht so leicht, den Blick für das Große und Ganze zu behalten. Aber ja, der echte Experte, der zeichnet sich ja dann auch dadurch aus, dass er auch dazu in der Lage ist. Und jetzt mal für jeden und jede, die mit der Besonderheit dieser Möbel und der Familie nicht wirklich vertraut ist. Ich gucke auf die Uhr, also ich will jetzt nicht ganz gemein sein, aber ich sag mal, in 5 Minuten jemandem, der zum ersten Mal vor so einem Möbelstück steht, erläutern, was ist das Besondere daran, was war damals hier in Neuwied los und warum sollte ich mir das anschauen?
Mhm.
So, ja. Die Uhr läuft.
Die Uhr läuft, gut. Ja. Also es sind Luxusmöbel, das muss man immer vor Augen halten, die damals von den vermögenden Leuten, das war der Adel, erworben wurden und die damals auch hochmodern waren, mit in hervorragender Holzverarbeitung, mit technischen Raffinessen, praktisch. gefertigt, wie man das heute von einem bekannten Möbelhaus, schwedischen Möbelhaus kennt, also sehr, sehr praktisch mit abschraubbaren Beinen und so weiter und so fort. Und die Möbel wurden dann europaweit hier von Neuwied aus geliefert an die Fürstenhöfe zwischen Paris und St. Petersburg. Die russische Zarin war die größte Kundin, aber auch das französische Königspaar, wer also nach Paris lieferte, das waren halt die besten Kunstschreiner. Und die Röntgens, das war eine Manufaktur, also keine normale Werkstatt. Man hat sehr rationell gearbeitet, hatte Spezialisten beschäftigt und man hat kleine Serien gefertigt. Und die Möbel, sie waren damals sehr bekannt und das war auch bei den Kunden so, wenn jetzt, ich sag mal, der eine Fürst ein Röntgenmöbel hatte, der Nachbarfürst wollte dann auch eins haben. Das spielte auch keine Rolle, wenn das genauso aussah, wenn das aus der gleichen Serie war. Also das war schon so eine Art, so dieser Markengedanke spielte schon eine Rolle und man wollte also einfach etwas von Röntgen haben. Das war schon damals etwas ganz Besonderes und die Röntgens zählten halt zu den besten, wenn nicht sogar die besten Kunstschreinern des 18. Jahrhunderts hier in Europa, also europaweit. Mhm.
Na, ich gucke auf die Uhr. Das waren sogar nur zwei. Also spätestens jetzt hat er bewiesen, was für ein Experte er ist. Jetzt haben wir ja noch ein bisschen Zeit übrig. Was gibt's denn zu den Personenröntgen zu sagen? Auch da vielleicht mal so eine kleine Charakterisierung oder was, wie kam das überhaupt? Also so, es ist ja immer den Erfolg von hinten zu erklären, ist einfach, aber von vorne, wie muss man denn drauf sein, um es zu schaffen, hier aus dem damals ja noch beschaulicheren kleinen Städtchen am Mittelrhein die Luxushöfe Europas zu beliefern?
Ja, die Röntgens waren ja zwei Generationen, Abraham und sein Sohn David Röntgen. Abraham hatte auch schon bei seinem Vater das Schreinerhandwerk gelernt. Über den wissen wir leider nicht viel. Wir kennen den Vornamen Gottfried und dass er in Mülheim am Rhein, das ist das heutige Köln-Mülheim, dort eine Werkstatt hatte, dass er wohl dort auch Kabinettmacher war. Aber man kennt keine Möbel von ihm. Aber Abraham hat bei ihm gelernt, ging auf die Walz, nach der Lehre auf die Walz, auf die Wanderschaft, über Holland nach London, hat sich in London weitergebildet und in London hat er sich privat auch verändert. Er hat dort die Herrnhuter Brüdergemeine kennengelernt. Er war ursprünglich, stammt er aus einer protestantischen Familie und er lernte aber dann die Herrnhuter, hörte sie predigen und er hat sich dann dieser Gemeinschaft angeschlossen und das war schon sehr prägend für ihn gewesen und er ist dann, das war damals eine Missionskirche, er sollte in die Mission nach Nordamerika, aber das Schiff wurde seeuntüchtig und er ist dann hier nach Deutschland zurück. Ich sag mal, hat das so ein bisschen als Wink Gottes angesehen und hat dann in Deutschland, noch nicht in Neuwied, sondern in der hessischen Wetterau in Herrnhaag eine kleine Möbelwerkstatt gegründet und hat da sehr ganz klein angefangen, Werkzeuge ausgeliehen und irgendwann kam mal ein Geselle hinzu. Aber sehr schnell gab es diesen doch schon etwas exklusiveren Kundenkreis. Die Herrnhuter, die bekamen viel Besuch, Kontakt zum Adel und Frankfurt lag nicht weit weg. Die Frankfurter Messe wurde besucht und dann musste aber, die Herrnhuter mussten diese Siedlung Herrnhaag verlassen. Das war also eine Siedlung der Herrnhuter Brüdergemeine. Und der Landesherr war gestorben, ein Graf Isenburg-Büdingen. Und der Sohn hat dann die Herrnhuter ausgewiesen. Und dann hörten sie hier von Neuwied, dass also hier in dieser damals noch sehr jungen Residenzstadt der Grafen, später Fürsten zu Wied, eine Religionstoleranz existierte. Und so kamen dann 1750 circa 40 Herrnhuter hier nach Neuwied mit dabei, die Familie Röntgen. Und hier wurde die Werkstatt dann wieder aufgebaut und hier hat sie sich auch zu einer doch sehr bedeutenden, sehr großen Manufaktur entwickelt. Mhm. Von David Röntgen, dem Sohn, der war sicher ein hervorragender Handwerker, er hatte ja auch einen guten Lehrmeister, den Vater Abraham, und er war aber genial als Geschäftsmann gewesen und das sieht man auch auf seinem Porträt, was wir hier im Museum haben und wo er sich doch mehr so als Weltmann, fast schon wie ein Adliger, hat darstellen lassen und wogegen Abraham doch als Schreinermeister dann auch porträtiert wurde. Ja, bei David Röntgen kam dann wirklich so vieles zusammen, auch ein sehr guter Gestalter, Designer würden wir vielleicht heute sagen. Und er hatte auch eine hervorragende Schulausbildung gehabt. Er besuchte Internate der Herrnhuter, die sehr bekannt waren für eine gute Ausbildung und er sprach fließend Französisch, was an den bei seinen Besuchen an den Fürstenhöfen sehr wichtig war und die Herrnhuter Schulen wurden auch gerne von Kindern aus adligen Familien besucht und er hatte also von Kind an Kontakt zum Adel und trat dann auch sehr selbstbewusst auf, was dann natürlich für die Geschäfte eine große Rolle auch spielte. Und er war auch, trotzdem man sehr sicher auch sehr bescheiden gelebt hat, aber er war doch zeitweise auch später als Privatier, nachdem die Werkstatt geschlossen war, ein sehr vermögender Mensch gewesen, dass er sicher nicht so gezeigt hat, aber er war immerhin so vermögend, dass er dem Fürsten zu Wied einen Kredit gewähren konnte.
Tja, also da ist mir bei dem, es gab ja hier zuletzt auch wieder eine größere Ausstellung und als ich da den Katalog durchgeblättert habe, oder den, da ist mir so ein Schriftstück aufgefallen. Also heute würde man da so von zweiter Mahnung oder sowas sprechen und die sind ziemlich sachlich gehalten. So, wir weisen darauf hin, dass das und das noch offen steht. Es ist Ihnen sicherlich entgangen, dass Sie versäumt haben oder so. Also ein bisschen höflich ist man auch noch. Aber da war das ja eine Kratzbuckelei. Also und wenn man sich das so durchgeguckt hatte, das ganze Schreiben, dann stand da eigentlich drin, dass da irgendjemand wirklich massig hochwertigste Sachen bekommen hatte und so gut wie nichts dafür bezahlt hat und es war auch schon ein ordentlicher Zeitraum vergangen und dann war aber so alleruntertänigst möchten wir darauf hinweisen und Sie ganz freundlich bitten, ob Sie denn vielleicht nicht doch die Gnädigkeit hätten, mal darüber nachzudenken. So. Das fand ich doch ziemlich...
Die Zahlungsmoral war damals natürlich auch nicht die beste, selbst in den höchsten Kreisen dann und das kennen wir auch von David Röntgen. Wir haben hier im Bestand eine, oder die Abschrift, also die David Röntgen dann zurückbehalten hat, die Abschrift der Mahnung, die dann an den preußischen König ging und der gekauft hatte, aber das war noch nicht bezahlt und und das stellt er ihm dann nochmal in Rechnung.
Tja, äußerst interessant. Wir müssten jetzt eigentlich noch Jahrzehnte hier erschlagen. Das dürfte schwer fallen. Aber vielleicht einfach mal, ich habe es ja vorhin schon angedeutet. Man macht sich ja häufig nicht wirklich ein Bild davon, was denn so einen Job tatsächlich ausmacht. Und speziell eben ein Museum zu leiten. Also ich denke, diese forschende Tätigkeit, sich intensiv mit der Thematik zu beschäftigen und sich da ein Expertentum anzueignen, das ist eines. Aber wie sieht denn der Alltag eines Museumsleiters aus?
Ja, also sehr viel Arbeit wurde natürlich in die Vorbereitung der Ausstellungen dann gesteckt. Und das spielt dann auch wieder eine Rolle. Ist es jetzt eine Ausstellung, wo ja vielleicht bei einem Leihgeber oder einem Künstler die Werke sind? Oder muss man zuerst mal, wenn man die Idee hat, entwickeln oder nachforschen, wo bekommt man jetzt entsprechende Leihgaben dann her? Das ist schon sehr aufwendig, wenn dann ein Katalog noch hinzukommt. Da verbringt man schon sehr viel Zeit. Aber verbringe ich den Tag? Also wenn ich morgens, dann zuerst wird der PC eingeschaltet und wird nachgeschaut, was liegt an E-Mails vor, und dann geht's im Grunde genommen schon los. Dann versucht man, manches ist jetzt kein Problem oder Werbung, wie auch immer, aber es tauchen dann schon E-Mails auf, wo man dann doch ein bisschen intensiver arbeiten muss, wo vielleicht auch schon mal irgendwelche Nachfragen sind zu Möbeln oder zur Kunst oder auch zur regionalen Geschichte hier. Solche Fragen tauchen auch immer wieder auf und dann wird das Ganze abgearbeitet, und wenn das dann schon mal erledigt ist, dann geht's halt an Arbeiten wie jetzt zu den Ausstellungen oder auch Vorbereitungen für Begleitveranstaltungen, Vorträge, Lesungen, Konzerte, das und so. Verbringt man dann den Tag. Es kommen auch Besucher oder auch manche angemeldet, manche nicht angemeldet, die irgendetwas wissen wollen oder vielleicht auch mal ein Kunstwerk dabei haben und fragen, was ist das und können Sie dazu was sagen? Also es ist ganz unterschiedlich.
Also ein abwechslungsreich.
Und das kann sich auch, ich würde mal sagen, dass man manchmal denkt, heute setzt du dich hin und machst das und das und nimmst dir bestimmte Sachen vor, und dann ändert sich das total und man hat nachher ganz andere Arbeiten erledigt. Das gibt's also auch.
Und ich kann mir vorstellen, so im Zusammenhang jetzt mit Ausstellungen, da ist ja manchmal dann wahrscheinlich auch ein bisschen Forschergeist und vielleicht auch ein bisschen Nachdruck nötig, um dann noch Dinge zu finden, weil man kann ja nicht einfach so, es gibt ja kein Verzeichnis, wo drin steht, was sich wo befindet, und wenn irgendwelche Dinge in Privatsammlungen sind, die muss man ja erstmal aufspüren, oder?
Ja, genau. Die muss man aufspüren entweder aus der Literatur oder man weiß von dem einen oder anderen Leihgeber, der hat dies und jenes oder könnte das haben. Und oft ist das aber auch so ein bisschen wie so ein Schneeballsystem. Man kennt einen Leihgeber und der gibt dann eine Empfehlung, fragen Sie doch mal da und danach, die könnten auch sowas haben, und dass man so im Grunde genommen auch weitergereicht wird und dann auf die verschiedensten Leihgaben dann auch kommt. Das gibt's also auch. Mhm. Das ist immer sehr spannend dann auch.
Jennifer, jetzt hast du ja eben kürzlich auch den Weg hierhin gefunden. Auch Gastronomie nicht weiterführen können oder wollen und dann mal ein bisschen Verwaltung gemacht und dann als Nachfolgerin schon eingespielt, oder war der Weg bei dir ein bisschen anders?
Nee, der Weg war ganz anders bei mir. Also zu der Frage, was ich als Kind werden wollte, die wir ganz am Anfang hatten. Ja. Als Kind wollte ich Zahnärztin werden. Ah, ja. Das hat sich dann aber irgendwann erledigt. Und dann wollte ich gerne so in die Designrichtung gehen. Das fand ich spannend und habe auch als Kind schon immer sehr gerne selber gezeichnet und gemalt. Und fand der Kunstunterricht in der Schule war auch immer mein liebstes Fach. Und irgendwann, als es dann so darauf zuging, dass ich mein Abi mache, war dann die Überlegung, ja, was mache ich denn jetzt mit meinem künstlerischen Interesse? Für bildende Kunst hat es dann irgendwie doch nicht gereicht. Da sind ja auch die Studienplätze an den Akademien sehr rar gesät. Und nee, da habe ich auch gedacht, also dafür habe ich mich selbst, glaube ich, ganz gut eingeschätzt, dass mein Talent und meine Kreativität dafür dann doch nicht ganz ausreicht. Und habe dann gedacht, na, okay, wenn ich selber keine Künstlerin werde, dann kann ich vielleicht Kunst unterrichten. Und habe dann ein Lehramtsstudium erstmal angefangen, da aber auch die Studienplätze für Kunsterziehung ja rar gesät sind und dass da nicht so viele Unis gibt, die das machen, bin ich dann irgendwann doch nochmal gewechselt. Und zwar bin ich dann an die Uni Bonn gegangen und habe mit Kunstgeschichte angefangen. Mhm. Habe dann da Kunstgeschichte und klassische Archäologie studiert, bis zum Bachelor erstmal, und dann habe ich den Master direkt noch angeschlossen. Und ja, das war dann so mein ganz klassischer Werdegang, so Richtung Museum, was ich natürlich immer gerne machen wollte. Mhm. Die Sache bei Kunstgeschichte ist, wenn man sich dann da für den Studiengang einschreibt, kriegt man eine Liste mit ganz vielen tollen Möglichkeiten, die man mit Kunstgeschichte machen kann. Angefangen natürlich bei den Museen, über Versicherungen, als Gutachter, Stiftungen und also wer weiß was. Was man nicht mitgeteilt bekommt, ist, wie rar die Stellen denn da gesät sind. Also ich hatte dann das Glück, sehr gefördert zu werden von meinen Professoren und habe dann nach dem Studium oder habe schon während des Studiums dann bei der Kunstsammlung des damaligen, damals noch bestehenden Bankhauses Saal Oppenheim arbeiten können, bei der Kuratorin in der Sammlung. Und ja, auch die hat mich dann weiterempfohlen. Ich habe dann nach dem Studium 3 Jahre lang für eine Kölner Stiftung, die sich intensiv mit deutscher Druckgrafik, Skulptur und Malerei beschäftigt, da als wissenschaftliche Mitarbeiterin gearbeitet und ja, habe dann erstmal bin dann in Elternzeit gegangen, habe meinen Sohn bekommen und dann ein paar Jahre später noch meine Zwillinge und dann habe ich irgendwann angefangen oder eigentlich so zwischendurch schon, aber dann erst intensiv, als meine Zwillinge dann schon ein bisschen größer waren, bei einer Koblenzer Galerie zu arbeiten. Nebenher, ich war ja vor allem auch immer noch mit den Kindern beschäftigt und das hat sich dann so langsam stundenweise immer mehr gesteigert, dass ich dann immer mehr gearbeitet habe. Und ja, dann diesen Sommer kam die Ausschreibung für die Leitungsstelle in die Rheinzeitung und witzigerweise meine Schwiegermutter machte mich darauf aufmerksam und sagte, hier, du kannst Museumsleiterin werden, hahaha. Mit so einem Lachen, erstmal so gar nicht ernst gemeint. Ich kann Museumsleiterin werden? Ja, das Röntgenmuseum hat die Position als Museumsleitung ausgeschrieben. Und da habe ich erst so gedacht, ach ja, okay. Das ist eine Vollzeitstelle und ich glaube, das ist mir vielleicht zu viel. Und dann habe ich mir das aber mal alles durchgelesen und habe gedacht, na, das hört sich ja schon spannend an. Und mein Mann, der Lehrer ist, sagte dann auch, ja, also wenn du das machen willst, wenn du Vollzeit arbeiten willst, kein Problem. Dann reduziere ich meine Stunden und kümmere mich dann um die Kinder. Erstmal auch so mit so einem erstmal so halb ernst gemeint irgendwie. Und dann haben wir uns ein paar Tage später nochmal drüber unterhalten. Und dann habe ich gesagt, wow, also hast du das denn ernst gemeint, dass das für dich dass du mich da unterstützt? Und er sagte, ja, auf jeden Fall. Also wenn du sagst, du willst das machen, ich unterstütze das und dann kümmere ich mich halt mehr um die Kinder. Ja, und dann habe ich mich ganz klassisch erstmal beworben bei der Kreisverwaltung und hatte dann ein paar Wochen später eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch und ja, habe dann die schöne Neuigkeit überbracht bekommen, dass ich die Leitungsposition antreten darf.
Das heißt, ein Gespräch hat stattgefunden und das muss dann überzeugend genug gewesen sein. Oder,
offenbar.
Oder ist unter Museumsdirektoren jetzt auch schon Fachkräftemangel und man ist froh um jeden, der sich bewirbt. Das kann ich mir nicht so ganz vorstellen.
Nee, also es gibt mit Sicherheit genug Kunsthistoriker, die, ja. Die so einen Job gerne machen würden. Ich weiß nicht, ob die Stelle einfach nicht so breit ausgeschrieben wurde oder woran es gelegen hat, dass offenbar... Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viele Bewerbungen bei der Kreisverwaltung eingegangen sind. Das hat man mir nicht mitgeteilt. Aber
ist ja auch Datenschutz.
Also. Ja, genau. Also nee, deswegen kann ich das nicht genau sagen. Aber ich bin froh, dass es so gekommen ist und mich sehr gefreut.
Was war das für ein Gefühl? Weil ich kann mir vorstellen, so gerade vielleicht diese erste Hinführung, die du vorhin geschildert hast, wenn da jemand einem das so mit einem Augenzwinkern oder Lachen in die Hand gibt. Und ich glaube, das wirkt ja nach und dass man dann so lang, naja, das wird ja sowieso nichts. Und was ist so, war das dann ein Anruf oder kam das schriftlich oder so wie?
Das war ein Anruf und ich glaube, mir ist erstmal heiß und kalt geworden irgendwie. Ich habe, glaube ich, erstmal, also es war ein Anruf von der Personalabteilung, von der Kreisverwaltung und ich glaube, ich habe erstmal nur die Hälfte von dem mitbekommen, was die Mitarbeiterin mir da erzählt hat. Und ganz vieles musste ich dann im Nachgang nochmal erfragen. Und bei mir ist dann nur hängen geblieben, ja, Sie fangen zum 1.11. an und bitte schicken Sie uns eine E-Mail, in der Sie die Stelle akzeptieren. Das war dann auch das, was ich sofort gemacht habe, nachdem ich erstmal einen kleinen Kreischanfall, glaube ich, bekommen habe. Und ja, also auf jeden Fall, die Freude war sehr, sehr groß.
Ja, schön. Ja, und also diese Freude, wir haben ja jetzt schon 2-3 Mal hier zumindest miteinander gesprochen. Und ich glaube mal, der Bernd wird mir da wahrscheinlich recht geben. Man merkt, da ist jemand, die ist mit Begeisterung dabei. Die Freude ist zumindest noch erhalten geblieben. Also die Ernüchterung ist in den ersten 6 Wochen offensichtlich noch nicht gekommen.
Nein, ist
ja auch noch Probezeit. Also wenn es dann doch schlimm wird, dann kannst du ja möglicherweise noch. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass da was nicht passen würde, oder?
Ja. Nö, denke ich auch. Sie hat ja schon bei der Jahreskunstausstellung mitgewirkt und das konnte man feststellen, der Kontakt mit den Künstlern, und das hat sie also toll gemacht. Und also ich denke, das wird wunderbar klappen.
Ja. Und nur die Expertise, was Vater und Sohn Röntgen anbelangt, da wirst du dich wahrscheinlich noch ein bisschen einarbeiten müssen, oder?
Ja, also vieles habe ich natürlich mir jetzt schon angelesen. Ich habe auch immer fleißig Mäuschen gespielt bei den Führungen, die der Herr Wildscheid hier abgehalten hat. Und er hat mir auch sehr vieles auch einfach schon gezeigt und erklärt. Und natürlich baut das nicht so ein Expertenwissen innerhalb von 6 Wochen auf. Das wird auf jeden Fall ein Lernprozess werden, aber das mag ich auch, das finde ich schön. Ich lerne gerne immer Neues dazu und finde auch, also habe mich wirklich in die Geschichte um die Röntgens, habe mich jetzt schon viel damit beschäftigt und finde das auch wirklich sehr spannend, wie das Ganze so gekommen ist. Und die Möbel sind ja wirklich auch toll anzusehen. Und man sieht wirklich schon auf den ersten Blick, dass es was Besonderes ist. Und finde das jetzt schon immer sehr interessant. Ich freue mich schon drauf, demnächst dann auch Führungen zu geben. Bin dann auch gespannt schon, ob das bei mir genauso gut klappen wird wie bei Herrn Wildscheid.
Dann kommen wir jetzt gleich mal zu einem Standard, den es bei jeder Ferscht ja immer gibt. Einmal habe ich ihn vergessen, aber heute werde ich es nicht vergessen. Aber da machen wir heute mal eine Variante. Nämlich die erste Frage an beide von euch ist, was ist denn das jeweils persönliche Lieblingsmöbelstück aus der Ausstellung hier? Die Dame fängt an.
Also mein persönliches Lieblingsmöbelstück ist eigentlich der Verwandlungstisch, also der Rokoko-Verwandlungstisch von Abraham Röntgen, den wir hier im grünen Salon stehen haben. Das ist auch der, den der Herr Wildscheid bei den Führungen immer gerne zeigt. da gibt's einfach immer, also der ist äußerlich von der Form her jetzt nicht das opulenteste Möbelstück, das wir haben. Also wir
das
haben
ist ja auch, der hier mitten
das
im Raum
ist dieser,
steht?
Ja, mhm. Genau, der hier mitten im Raum steht. Der hat jetzt, ist jetzt, zeichnet sich jetzt nicht durch wahnsinnige Marketerien aus wie andere Möbelstücke der Röntgens. Aber die Funktion ist einfach eine ganz tolle, weil er sieht von außen recht schlicht und unscheinbar aus und man kann dann aber hier eine Schublade rausziehen und da ist eine Geheimschublade und die Tischplatte lässt sich hochklappen und auf einmal klappt man es aus und man hat ein Stehpult vor sich. Und das ist immer so schön bei Führungen, vor allem wenn dann Tischlerklassen von Berufsschulen kommen und dieses Möbelstück wird vorgeführt, es wird verwandelt und es gibt immer ein ganz großes Oh und Ah und das finde ich einfach ganz toll.
Und das alles funktioniert auch noch?
Ja, das ist das Erstaunliche. Also die Stücke sind ja fast 300 Jahre alt und die Mechanik bei, also vor allem bei diesem Tisch, ist einfach noch einwandfrei. Also Federn und alles funktionieren noch.
Ja, das sind halt Dinge, die gerade aus der heutigen Sicht doch sehr faszinierend sind, weil das, was heute eben die Spitze der Technologie ist, da kann man sich relativ sicher sein, das wird schon in wenigen Jahren nicht mehr funktionieren.
Genau.
Oder entweder keine Bedeutung mehr haben, aber dass sich da irgendetwas von den tollen iPhones und was auch immer uns umgibt, auch nur in 10, 15 Jahren sich noch einschalten lässt. Die Wahrscheinlichkeit ist äußerst gering.
Ja, genau.
Und da werden zukünftige Museumsdirektoren wahrscheinlich auch noch ihre Schwierigkeiten mitbekommen, weil heute so vieles eben so flüchtig ist.
Ja.
Jetzt hat sie was weggenommen. Wenn du sagst, ja, schließe ich mich einfach an, dann geht das auch. Aber vielleicht gibt's ja auch noch einen Geheimtipp, etwas, was...
Ja, ich denke, das Stück, was mich am meisten fasziniert, ist eine Standuhr, die so um 1790 gefertigt wurde von David Röntgen, der Werkstatt, und gemeinsam mit dem Uhrmacher Peter Kinzing hier aus Neuwied. Und das ist eine Uhr, eine Präzisionsuhr, die also für damalige Verhältnisse möglichst genau die Uhrzeit angegeben hat. Aber faszinierend, finde ich, ist die Form des Gehäuses. Dann eine Obeliskenform und also wie ein ägyptischer Obelisk aufgebaut. Und die Uhr war also eine Erfindung von Benjamin Franklin, von dem amerikanischen Politiker, der ja auch Erfinder war, Blitzableiter beispielsweise. Und die Röntgens haben, man weiß nicht, ob sie Franklin kennengelernt haben, der war eine Zeit lang Botschafter in Paris und Röntgen und Kinzing waren mehrmals dort, aber sie haben von diesem Uhrensystem erfahren und haben das dann, also eigentlich ein einfaches System, was für schlichte Uhren für amerikanische Kolonisten gedacht war, das haben sie dann zu Luxusuhren umgebaut. Aber die Form des Gehäuses ist neben der tollen Technik, ist das also schon auch sehr wegweisend. Also man könnte denken, viele, die die Uhr dann zuerst mal sehen, die denken, ja, das könnte auch Art Deco frühes 20. Jahrhundert sein, aber es ist 1790 ungefähr.
Und wer sich die anschauen möchte, wo muss der suchen?
Die steht gegenüber in dem Raum, in dem roten Salon oder Zimmer.
Also das heißt, wenn man die Treppe hochgeht, dann rechts rum. Und die Farbzuordnung ist ja einfach.
Ja, ja.
Also lässt sich finden. Und so wie du es jetzt beschrieben hast, dürfte auch schwer zu verfehlen sein.
Ja, ja.
Gut, dann kommen wir zur zweiten Frage, auf die ihr hoffentlich ähnlich gut vorbereitet seid. Und das ist die eben tatsächlich jedes Mal stattfindet. Und jetzt können wir ja mal andersrum vorgehen, dem Alter den Vortritt lassen. Der Lieblingsort hier in Neuwied und Umgebung?
Jetzt als Stadt oder Platz oder
völlig offen. Also so irgendein Ort, wo du sagst, da halte ich mich besonders gerne auf, da fühle ich mich besonders wohl und es sollte halt ja möglichst im Kreisgebiet sich befinden.
Ja, also hier in Neuwied selber, das hängt sicher auch hier mit dem Museum dann zusammen. Also das Herrnhuter Viertel finde ich sehr interessant hier in der Stadt, das Schloss wird ja auch für einen Tag in der Woche meine zukünftige Arbeitsstätte sein, wird also dort das Wiedische Archiv betreuen. Und das sind so Orte, der Schlosspark finde ich auch sehr schön. Jetzt im Kreisgebiet, ja, liegt mir natürlich die Rheinschiene sehr nahe, weil ich ja auch aus der Linzer Gegend komme und die Orte Unkel, Linz, Leutesdorf sind schon Orte, wo ich gerne auch mal hingehe und dort mich umschaue.
Tja, aber das, also viel besser kann man sich ja irgendwie auch nicht vorstellen. Also so man hat jetzt hier über Jahrzehnte ein Museum mit so tollen Ausstellungsstücken geleitet. Wie ist das noch zu toppen, wenn man noch ein bisschen aktiv sein möchte? Ja, dann wechselt man halt ins Schloss. Also das passt doch ganz gut und ist ja auch, denke ich, ein ganz angenehmer Arbeitsplatz. Und manch einer ist ja neidisch. Also ich muss tatsächlich auch sagen, ich hatte einmal eine Situation, wo ich für einen Pressetermin, den hätte ich jetzt nicht ganz zwingend wahrnehmen müssen. Aber als es da hieß, der findet im Schloss statt, da habe ich gesagt, da muss ich hin, weil wer weiß, wann die Gelegenheit wiederkommt, denn ist ja keine Selbstverständlichkeit, da mal reinzukommen. Ja.
Ich meine, ich sitze natürlich nicht in den Prunkräumen des Schlosses und das ist im Seitenflügel unter der Rentkammer, aber es ist ein sehr altes Archiv und mit Urkunden aus dem Spätmittelalter bis heute und es ist einfach faszinierend, das auch zu sehen und darin zu schauen.
Also du freust dich dann auf das, was im Jahr 2024 beginnt.
Neuer Abschnitt und bin gespannt.
Wird's zukünftig im Heimatjahrbuch vielleicht auch noch das eine oder andere zu lesen geben?
Ach, ich denke schon. Ich könnte mir so vorstellen, dass man im Archiv doch noch einige interessante Schriftstücke findet, wo man dann was draus machen kann. Ja. Mal schauen.
Jennifer, jetzt hattest du Zeit zu überlegen. Ist dir was eingefallen?
Eigentlich, also zwei Orte. Also das Röntgenmuseum tatsächlich, ohne jetzt Werbung machen zu wollen. Ich bin einfach unglaublich gerne hier. Ich freue mich jeden Morgen, wenn ich herkomme und auch wenn ich schon so drauf zufahre und diese tolle klassizistische Fassade sehe, denke ich immer, ach, ist das ein schöner Arbeitsplatz.
Kannst du dich erinnern, wann du zum ersten Mal hier drin gewesen bist?
Tatsächlich dieses Jahr. Also ja, ich bin zugezogene Neuwiederin.
Okay.
Also ich wohne erst seit anderthalb Jahren jetzt in Neuwied. Mhm. Vorher einige Jahre in Andernach, davor Koblenz, Bonn, Aachen. Also so verschiedene Stationen habe ich dadurch durchlaufen. Und dadurch, dass ich jetzt halt erst seit anderthalb Jahren in Neuwied wohne, hat sich das wirklich erst relativ kurzfristig ergeben, dass ich im Sommer mal hier bei einer Ausstellungseröffnung oder im Frühjahr bei einer Ausstellungseröffnung war.
Aha.
Genau. Aber ja, also ich bin einfach total gerne hier. Es ist
Benny Bidi Wiki, oder?
So ungefähr. und der zweite Ort oder die zweite Gegend ist einfach auch das Wiedtal. Also ich wohne mit meiner Familie in Niederbiber, wo man ja ganz schnell unten auch am Wiedufer ist und dann so die Strecke Niederbiber Richtung Altwied, die Wanderwege da rauf nach Monrepos, das ist einfach auch super schön. Also da gehe ich gern spazieren, da gehe ich gern laufen und da kann man auch super Fahrrad fahren und das ist einfach so eine schöne Gegend, um mal vom Alltagsstress sich loszulösen und einfach mal so ja, in die Natur abzutauchen. Das mag ich sehr, sehr gern.
Tja, da staune ich jetzt, weil ich habe schon wieder nicht sorgfältig genug nachgeguckt, aber wenn ich mich nicht völlig irre, wir sind entweder jetzt bei Episode 56 oder 57 und viele Dinge tauchen dann doch regelmäßig auf, also Schlosspark und Deichuferpromenade sind da ganz vorne und es ist eigentlich etwas tatsächlich sehr Naheliegendes. Das Vital höre ich zum ersten Mal. Ach, und ja, ich kann es bestätigen. Das ist ist schon was Tolles und ja. Ja, zumindest mit dem Fahrrad kann man ja auch gegenwärtig noch durchfahren. mit dem Auto ist ja, ja vorläufig noch ein bisschen schwieriger, aber ist vielleicht auch besser so.
Ja, das stimmt. Aber doch, das mag ich sehr gern.
Tja, haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Gibt's noch etwas, was hier in 28 Jahren passiert ist, was Erwähnung finden müsste, oder etwas, was du deiner Nachfolgerin noch mit auf den Weg geben möchtest, oder den Menschen, die hier ins Museum kommen? Haben wir was vergessen, oder?
Nee, vergessen. Ich denke, so im Groben ist das ziemlich doch zusammengekommen und ja, ich habe selber sehr gerne hier gearbeitet und bin also auch die vielen Jahre jeden Tag gerne hier hingekommen und das hat mir wirklich immer wieder Spaß gemacht, auch was die jetzt die Besucher einem auch geben, das war für mich auch immer eine schöne Sache. Und wenn man doch mal irgendetwas hatte, was man nicht so gerne machte oder wo man sich vielleicht auch mal drüber geärgert hat, also was so von den Menschen, wo man mit zusammenarbeitete, die man ja auch jetzt außerhalb des Hauses mit zusammenarbeitete, was also darüber kam, das war schon sehr entschädigend und hat also immer mir sehr viel Freude bereitet, ja. Und ich hoffe, das wird der Jennifer genauso ergehen und das denke ich auch. Und was da so doch rüberkommt, ob das jetzt die Künstler sind, die Leihgeber oder ja, andere Kollegen aus anderen Häusern, anderen Museen, das ist schon immer toll gewesen. Und ich denke, das wird sie auch schaffen. Das wird sie, ja, da wird sie auch viel Freude haben.
Gut, dann haben wir es wieder mal geschafft, die Dreiviertelstunde deutlich zu überziehen. Aber darf ich ja heute auch, weil es sind ja auch zwei Gäste. Und jetzt kommen dann auch langsam bald, glaube ich, hier noch ein paar mehr Gäste. Denn wir sprechen hier im Vorfeld der Preisverleihung der diesjährigen, die Jahreskunstausstellung, ist das richtig?
Die Jahreskunstausstellung, der Rotary-Förderpreis, Kunstpreis.
Genau, und da wird es heute Abend hier noch eine kleine oder mittelgroße Veranstaltung geben, die ihr beide gut vorbereitet habt. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch diese Zeit genommen habt und hier so einen Einblick in das Museumsleben gegeben habt. Und ja, schön, dass Bernd Wilscheid der Stadt hier noch ein bisschen erhalten bleibt und dass er den weiten Weg von Dattenberg weiterhin ab und zu hier hinten machen wird. Wird er auch mal so unabhängig von den Arbeitsthemen stattfinden oder zieht es einen dann doch eher Richtung Bonn?
Ja, also es zieht einen schon mehr in die nördliche Gegend, aber ich denke schon, ich habe hier so lange gearbeitet und ja, die Neuwied und die Umgebung, das liegt mir schon am Herzen und also das wird nicht vergessen sein, da werde ich schon immer wieder mal hinkommen. Ja.
Möge es so bleiben. Vielen Dank und ein weiterer Dank geht noch an Peter Dümmler. Der wird diesmal hier ein bisschen mit dem Hall zu kämpfen haben, aber wir hatten hier ein wunderschönes Ambiente und ich glaube, mit seinem Expertentum wird er es schaffen, dass auch diese Episode von Jeder und Ferscht wieder ganz gut klingen wird. Und ja, jeder, der irgendetwas machen möchte, was gut klingen soll, dem kann ich nur Peter Dümmler und Merlin Sound in Neuwied-Heddesdorf ans Herz legen. Ein super Soundtüftler, bei dem man aufnehmen, mischen und sich gute Ideen holen kann und der auch mit der Gitarre gut umzugehen versteht. Das war's aus dem ehemaligen Kreis, heutigen Röntgenmuseum in Neuwied. Und tschüss euch beiden. Und tschö, Sölte Klaasens Rainer.
Ciao.
Wir kennen keine Herrjock, wo wären wir um den Kopf? Bei uns ist keiner der Letzte, bei uns gibt keiner der Erste. Auch der Dünnste oder der Fetzte, bei uns ist jeder der Erste.